Passionszeit, eine Gelegenheit zu innerer Einkehr, zur Besinnung. Diese Gedanken, die wir am vergangenen Sonntag begonnen haben, die wollen wir heute Morgen fortsetzen. Jemand hat unser Leben mal mit einem Fluss verglichen, mit einem Strom, so hatten wir am vergangenen Sonntag gesagt. Es passiert eine ganze Menge mit diesem Strom auf dem Weg von der Quelle bis zur Mündung. Aus einem kleinen Rinnsal wird nach und nach ein Bach, schließlich ein richtiger Fluss. Manchmal gibt es Stromschnellen im Flussbett oder über Wasserfälle geht es steil hinab in die Tiefe. Und so mancher Strom muss auf seinem Weg bis zur Mündung einiges an Unrat und Abfall verkraften, der ihm da zugemutet wird. Wo befinde ich mich im Bild des Flusses zur Zeit in meinem Leben? Kämpfe ich mit Stromschnellen? Oder bin ich in einer Phase, wo es gerade gemächlich dahinfließt? Nach unserem persönlichen Empfinden ist es ja nicht der schlechteste, wenn es ruhig und gemächlich dahin geht im Leben. Wir haben uns eingerichtet, alles passt, das meiste läuft. Es geht so, wie wir uns das vorstellen. Was möchte man mehr? Man muss nicht ständig den Kurs kontrollieren, gegensteuern, aufpassen. Es geht einfach ruhig dahin. Niemand wünscht sich, in Stromschnellen hinein zu geraten oder womöglich gar an Wasserfälle zu kommen. Aber manchmal bleibt es uns nicht erspart und wir finden uns auf einmal in rauen Wassern. Der Sog der Stromschnellen erfasst uns. Die Strömung wird heftiger und wir müssen das Steuer unseres Lebens fester packen, um nicht den Kurs zu verlieren. Ohne Bild gesprochen? Vielleicht sehen wir uns vor einer Aufgabe, einer Herausforderung, die wir als riesig empfinden. Wir sollen in Fußtapfen treten, die uns viel zu groß erscheinen. Oder plötzlich brodelt eine Lebenskrise hoch, eine Sinnkrise. Ein heftiger Streit schäumt in unser Leben hinein. Eine Krankheit, ein Unfall, der Verlust eines Menschen. Wir werden durchgeschüttelt, umhergeworfen, wir verlieren den Halt. Manchmal gelingt es in solchen Situationen unter Aufbietung aller Kräfte, den Kurs zu halten. Aber andere Male verlieren wir die Kontrolle, die Sicherheit, das Selbstvertrauen. Passionszeit. Für Jesus war das, was wir als Passionszeit bezeichnen, der Weg nach Golgatha. Der Weg, den er sehr bewusst gegangen ist, die letzte Etappe auf dem Weg ans Kreuz. Kein netter Pilgerausflug, Busfahrt zu irgendeiner Pilgerstätte nach Jerusalem und dann wieder zurück in den Alltag, sondern der Weg ans Kreuz. Und natürlich zog das auch an seinen Jüngern nicht spurlos vorbei. Sie gingen auf Ereignisse zu, die sie heftig durcheinander rütteln würden. Keiner von ihnen war da mehr in der Lage, überhaupt noch den Kurs zu halten. Karfreitag zog ihnen allen den Boden unter den Füßen weg. Das war wie Stromschnellen, wie Wasserfälle. Da war es, wo nichts mehr so blieb, wie es war. Und auch nichts mehr so nett dahin plätscherte. Jesus versucht, seine Jünger darauf vorzubereiten, damit sie diese Entwicklung nicht aus heiterem Himmel überfällt. Er denkt noch an seine Jünger, das ist umso beachtlicher, als er ja selbst am allerhärtesten von diesem Weg betroffen war. Trotzdem sieht er immer noch, was das für seine Jünger bedeuten würde, in was für Not, in was für Bedrängnis sie hineingeraten würden. Und angesichts all dessen, was ihnen da bevorstand, was sie noch nicht einmal richtig ahnten, will er sie vorbereiten. Im Johannesevangelium sind uns die Abschiedsreden Jesu überliefert. Wichtige Dinge, die er seinen Jüngern sagte, bevor er verhaftet und gekreuzigt wurde. Sie ahnen noch nicht, was da auf sie zukommt. Bemerkenswert, wie Jesus in dieser Situation in den letzten Stunden mit ihnen spricht, um ihnen zu zeigen, wo der Halt ist, der sie durch diese Zeit der kochenden Stromschnellen tragen wird. Zunächst sagt er ihnen sehr nüchtern im Johannesevangelium Kapitel 16, Vers 32, die Stunde kommt. Ja, sie ist schon da, dass man euch auseinandertreiben wird. Jeder wird nur noch an sich denken. In der Welt wird man euch hart zusetzen. Ihr werdet Angst haben. Aber mit dieser Ankündigung lässt Jesus sie nicht einfach nur sitzen. Er sagt ihnen noch etwas Entscheidendes vorher und damit leitet er seine Reden praktisch ein in Kapitel 14, ganz am Anfang. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und im Kapitel 16, was wir gerade gelesen haben, setzt er danach hinzu, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das heißt also, Jesus ist nicht so naiv zu meinen, seine Jünger damals oder wir als seine Nachfolger heute sollten keine Angst haben. Die größte christliche Heldentat sei es, durch diese Welt zu gehen und niemals Angst zu haben, wenn unser Leben in Stromschnellen, in raue Wasser hineingerät. Das ist menschlich. Und wer vollmundig behauptet eben, als Christ sollte einem so etwas nicht ausmachen, der zeigt damit nur, wie wenig er vom Leben begriffen hat. Genau das ist es ja gerade, was Jesus seinen Jüngern hier an dieser entscheidenden Stelle, bevor er ans Kreuz geht, deutlich machen will. Ihr werdet Angst haben. Ihr werdet Angst haben, wenn es euch durcheinander rüttelt. Wenn es um euch herum tosen und kochen wird. Das ist, wenn man es mal so salopp sagen darf, normal. Angst, wenn wir in raue Wasser geraten, gehört zu unserem Leben in dieser Welt dazu. Aber dann sagt Jesus ihnen auch angesichts dessen, was ihnen da bevorsteht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und das ist nicht gemeint als eine unverbindliche Einladung, so ein Vorschlag, den man mal in so einer Austauschrunde macht. Eine Sache, über die wir mal nachdenken könnten, wenn sich halt die Zeit dazu ergibt. Mancher von uns ist schon mit dem Flugzeug unterwegs gewesen. Und wenn man mit dem Flugzeug unterwegs ist, und die Maschine gerät in Turbulenzen hinein, wird kräftig durchgerüttelt. Man merkt das ja manchmal, da gibt einem der Kaffee oder der Saft aus, den man da vor sich auf dem Tischchen stehen hat. Dann leuchtet auf einmal über dem Sitz ein Signal auf, Gurte anlegen. Und das ist dann kein Vorschlag der Besatzung, über den man mal gelegentlich nachdenken könnte in so einer Situation. Das ist eine absolut verbindliche Aufforderung vom Flugkapitän in dieser Lage. Es haben sich schon Leute, die das nicht beachtet haben, böse verletzt. In diesem Sinne fordert Jesus seine Jünger hier auf, bildlich gesprochen, Gurte anlegen. Oder in den Worten, die Jesus sagt in 14, Vers 1, glaubt an Gott und glaubt an mich. Leider hat das Wort Glauben in unserem Sprachgebrauch etwas Unverbindliches an sich. Glauben ist gemeinhin im Alltag nicht Wissen. Wenn ich glaube, eine Sache verhält sich so oder so, dann bringe ich mir zum Ausdruck, ich bin mir nicht sicher. Es könnte so sein, aber es könnte auch anders sein. Ich weiß es halt nicht genau. Nach unserem Verständnis, landläufigen Verständnis und Sprachgebrauch ist Glauben gleichbedeutend mit Annehmen, Vermuten. Kurzum, Glauben in unserer Sprache, da klingt Ungewissheit mit. Das ist schon in dem Wort mit drin, Glauben. Oder aber in einem anderen Zusammenhang, Glauben ist ein Zeichen einer religiös-spirituellen Veranlagung. Das sagen ja manche Leute heute, jeder hat doch irgendwie einen Glauben. Diese Sichtweise, die unter uns relativ verbreitet ist in unserer Kultur, die führt uns allerdings bei dem, was Jesus hier meint, auf eine völlig falsche Fährte. In der Bibel ist Glauben das Gewisseste, was es gibt. Da ist nichts schwammig. Und wenn man auf eine der Originalsprachen der Bibel zurückgeht, aufs Hebräische, dann stellt man fest, das Wort, was wir mit Glauben übersetzen, bedeutet im Hebräischen eigentlich von der Wortwurzel her fest sein, stabil sein, Halt geben. Und abgeleitet davon ist der biblische Grundsinn für Glauben, sich festmachen an etwas, das fest ist. Zuversicht gewinnen im Vertrauen auf das, was Gott zusagt. Sich fest darauf verlassen. Das Gegenteil von in Anführungsstrichen hebräisch gesehen, Glauben ist Zittern, haltlos umhertreiben, kopflos werden. Glauben heißt, sich festmachen an etwas oder an jemanden. Ein Schiff wird im Hafen mit Tauen oder mit Stahlseilen am Kai festgemacht, damit es nicht abtreibt bei Wind oder Wellengang. In einem Hafen auf Elba habe ich das mal beobachtet, wie eine Fähre bei sehr schwerem Wellengang und stürmischem Wind beladen wurde. Die Fähre an der Kaimauer schaukelte so heftig hin und her, dass sie augenblicklich fortgetrieben worden wäre, wenn man sie nicht richtig festgemacht hätte an der Hafenmauer. Und in dem Fall hätte der Beladevorgang für manche Autos, die auf der Zufahrtsrampe zu dem Schiff waren, ein ganz böses Ende genommen und für die, die in den Autos gesessen haben, in ähnlicher Weise. Das hätte einen Sturz ins Hafenbecken gegeben. Glaube ist im biblischen Sinne nicht eine religiöse Befindlichkeit. Das erwächst nicht aus einem Gefühl heraus, sondern Glaube hat biblisch gesehen etwas zu tun mit einer Willensentscheidung. Eine Willensentscheidung, die sich auf Gottes Zusagen gründet. Glaube hängt nicht in der Luft, genauso wenig wie ein Schiffsseil einfach nur schlaff herunterhängen darf ins Wasser, wenn es denn seinen Zweck erfüllen soll. Und weil es eine Entscheidung ist und nicht in erster Linie mit einem Gefühl zu tun hat, darum kann Jesus seinen Jüngern auch sagen, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ja, ihr habt Angst. Das Gefühl ist vollkommen zutreffend in eurer Situation. Aber jetzt ist die Frage, wie entscheidet ihr euch? An wem, an was orientiert ihr euch und haltet euch fest? Jesus fordert uns auf, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und er sagt damit, entscheidet euch, euch festzumachen bei mir, bei Gott. Und das hat nichts mit dem Gefühl zu tun. Das Gefühl ist da, ja. Aber entscheidet euch für den richtigen Halt. Gründet euer Leben auf Gottes Zusagen. Vertraut euch mir an. Lasst euer Leben bei Gott verankert sein. Das kann in einer Situation mit einem ganz einfachen Gebet beginnen. Herr Jesus Christus, ich öffne mich für dich. Vielleicht ganz neu oder zum ersten Mal bewusst. Ich möchte, dass du die Regie übernimmst. Bitte halte du mich auf den Kurs, der mein Leben immer mehr zu dir führt. Hilf mir zu lernen, dir immer mehr zu vertrauen. Und das setzt sich, diese Grundentscheidung setzt sich dann im Alltag fort. Ganz praktisch, indem ich im regelmäßigen Gespräch mit Jesus bin, im Gebet. Indem ich mich beschäftige mit dem, was er in der Bibel sagt. Und indem ich Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern pflege. Und in diesen herausfordernden Zeiten funktioniert das ja nicht nur, indem man sich persönlich trifft, das ist das Optimalste, aber auch über Telefon kann ich zum Beispiel Gemeinschaft pflegen. Austauschen, zusammen sein, miteinander beten. Schon aus zwischenmenschlichen Beziehungen wissen wir, eine Vertrauensbeziehung, die auch Krisen übersteht, so eine Vertrauensbeziehung fällt nicht vom Himmel, auch zwischen Menschen nicht. Die wächst in einem jahrelangen Prozess des Miteinanders, da wo man sich immer besser kennenlernt und näher kommt. Das braucht sehr viel Zeit. Und es braucht gemeinsame Erfahrungen. So ein Vertrauensverhältnis ist nicht auf einmal da in der Krise, wenn es nicht vorher aufgebaut wurde. Und darum sagt Jesus seinen Jüngern hier vorher, glaubt an Gott. Macht euer Leben fest bei ihm. Vertraut euch mir an. Und er sagt es, bevor die Stromschnellen kommen. Bevor der Sturm losbricht. Wenn der erstmal da ist und euch durcheinander rüttelt, dann wird es sehr viel schwerer, das zu lernen. Passionszeit. Eine gute Gelegenheit zu überprüfen, wo ist mein Leben festgemacht, verankert. Wer trägt, wer hält mich, wenn Stromschnellen kommen? wenn das Wasser anfängt zu brodeln? Bei wem finde ich Zuflucht? Glaube, wie ihn die Bibel versteht, ist nichts Diffuses, nichts Schwammiges, sondern dass mein Leben festgemacht ist in der Vertrauensbeziehung zu Gott, zu Jesus. Und dazu gehört, dass ich diese Beziehung pflege. Es gibt ein beeindruckendes Beispiel so einer Vertrauensbeziehung zu Gott. Einer Vertrauensbeziehung, die auch Stromschnellen und raue Wasser im Leben übersteht. Das ist ein Gebet von Charles de Foucault. Das ist kein allgemeines Gelegenheitsgebet, sondern eines, das aus sehr tiefen Erfahrungen mit Gott erwachsen ist in der Wüste. Es ist kein Gebet, das man mal so eben übernimmt, sondern eines, in das man Stück für Stück hineinwachsen muss. Das betet man nicht einfach mal so eben runter. Mein Vater, ich lege mich in deine Hände. Dir überlasse ich mich ganz und gar. Tue mit mir, was dir gefällt. Was immer du tust, ich danke dir. Ich bin zu allem bereit. Ich nehme alles hin. Wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt und an allen deinen Geschöpfen. Ich wünsche nichts weiter, mein Gott. Ich lege mein Leben in deine Hände. Ich gebe es dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines Herzens. Weil ich dich liebe und mich danach sehne, mich ganz loszulassen, gebe ich mich in deine Hände. Ohne Maß und ohne Vorbehalt. Mit unendlichem Vertrauen, denn du bist mein Vater. Und wir merken wahrscheinlich, wenn wir dieses Gebet beten oder mitlesen, hören, da muss man sich hineindenken, hinein vertiefen. Bei manchen Aussagen, wenn man ernsthaft anfängt, darüber nachzudenken, läuft wahrscheinlich zunächst mal alles in einem Amok. Ich sehne mich danach, mich ganz loszulassen, gebe mich in deine Hände, ohne Maß und ohne Vorbehalt, mit unendlichem Vertrauen, denn du bist mein Vater, wie ich selber immer wieder merke, unerhört herausforderndes Gebet. Aber ein Gebet, das getragen ist von einem tiefen, gewachsenen Vertrauen zu Gott, zum Vater im Himmel. Man muss dieses Gebet immer wieder bedenken, meditieren, beten, um es mehr und mehr in seiner ganzen Tiefe und Bedeutung zu verstehen. Charles de Foucault hatte sein Leben bei Jesus festgemacht. Und das trug ihn auch durch sehr herausfordernde Zeiten. Er erlebte den Ersten Weltkrieg in der Wüste in Nordafrika mit. Und das war nicht einfach. Die Frage bleibt am Ende, nach dem, was Jesus sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Bei wem ist unser Leben festgemacht? Amen.